Marburg ist ein hübsches Städtchen mit einer Ober- und Unterstadt, schiefergetäfelten Häuschen, einer frühgotischen Kirche und einem imposanten, hochgelegenen Schloss. Betrachtet man es von oben und vom Spiegelslustturm unweit des Ortenbergs aus, kann man das ganz hervorragend tun, wirkt Marburg wie hineingequetscht in das Tal, das die Lahn im Laufe von Jahrtausenden in den Buntsandstein gefräst hat. Östlich und westlich davon erhebt sich das Marburger Bergland. Auf einem der vielen Hügel haben auch Joachim Karl und seine Ehefrau Annegret ihr Zuhause. Als wir die steilen Gassen emporsteigen, passieren wir einige der Universitätsgebäude, die überall in der Stadt zu finden sind. Wir treffen Nachbarn und Bekannte, wir wechseln ein paar Worte, man kennt und grüßt sich. Das gehört zur Lebensqualität, sagt Karl, hier in dieser mittleren, nicht kleinen Stadt, wie er gerne betont. In Marburg hat der gebürtige Kölner seine Wahlheimat gefunden, hier fühlt er sich wohl. Es war nicht immer so. 1967 zieht Karl von Marburg nach Frankfurt. Es ist beinahe eine Flucht. Gerade einmal 26 Jahre alt, hatte er soeben promoviert und einen Eklat verursacht. In einer anonymen Großstadt wäre der womöglich ein Skandälchen geblieben und schnell in Vergessenheit geraten, nicht so aber in einer mittleren, nicht kleinen Stadt wie Marburg, in der man sich unweigerlich fast täglich über den Weg läuft. Es wurde mir zu heiß, sagt Karl. Was war passiert? Nun, Karl hatte nicht nur in evangelischer Theologie promoviert, sondern fast mit dem Tag seiner Promotion auch seine Abkehr vom Christentum verkündet. Schon länger hatte er ein Doppelleben geführt, sagt Karl heute. Vor Studienkollegen und seinem Doktorvater hatte er verborgen, wie er über die intensive Auseinandersetzung mit der Religion über den Rand der Religiosität geschubst wurde. Er glaubte nicht mehr. In Köln, wo ich meinen Erstwohnsitz hatte, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Danach habe ich meinem Doktorvater geschrieben und ihm mitgeteilt, dass bald ein Buch von mir kommt. Dieses Buch war Das Elend des Christentums. In gewisser Weise kann man Karls Abkehr vom Christentum als Konsequenz einer theologischen Denkrichtung deuten, die in Marburg damals weit verbreitet war. Von Marburg aus betrieb Rudolf Bultmann nämlich die Entmythologisierung des Neuen Testaments. Und wo von den Mythen nichts übrig blieb, verlor für Karl die gesamte Religion ihren Gehalt. Als Bultmannianer, wie ich selbst einer war, konnte man nur Atheist werden oder Katholik. Das sagt Karl heute in Rückgriff auf ein geflügeltes Wort, das damals die Runde machte. Er wurde Atheist, für ihn folgerichtig zwar, für viele andere jedoch ist das ein Affront. Der ständigen Angriffe überdrüssig zieht er deshalb an den Main. Es sind die wilden Jahre an Deutschlands Universitäten, allzumal in Frankfurt, wo noch Horkheimer und Adorno lehren. Ein Bild in seiner Wohnung zeigt Karl inmitten einer Gruppe wild gestikulierender Studierender, ihnen gegenüber Jürgen Habermas. Karl nimmt ein zweites Studium auf und setzt sich intensiv mit der kritischen Theorie auseinander. Auf einer vom AStA organisierten Urlaubsreise nach Italien lernt er außerdem die Junglehrerin Anna kennen. Wir sind ein seltenes Beispiel dafür, dass eine Urlaubsbekanntschaft ein Leben lang halten kann, sagt Karl. Das Paar bekommt zwei Kinder und mittlerweile gehören auch drei Enkelkinder zu der Familie. Vom Main an die Pegnitz. Als Das Elend des Christentums, bis heute Karls bekanntestes Buch, erscheint, werden auch erste Bande zur heutigen humanistischen Vereinigung geknüpft. Anna Steuerwald-Landmann besucht Karl in Frankfurt. Der Geschäftsführer des damaligen Bundes für Geistesfreiheit lädt ihn ein, eine Rede auf der Jugendfeier in der Nürnberger Meistersingerhalle zu halten. Auf den ersten Besuch folgen viele weitere. 1982 wird Karl Bildungsreferent des BFG Nürnberg, ein Posten, den er für 9 Jahre innehaben wird. Er kehrt danach immer wieder nach Nürnberg zurück, hält philosophische Vorträge, aber auch Feierreden. 2013 wird Joachim Karl zum Ehrenmitglied der heutigen humanistischen Vereinigung. Von Luther und Marx. Wohnhaft ist Karl da schon längst wieder in Marburg. Als der marxistische Philosoph Hans-Heinz Holz einen Ruf an die Philipps-Universität erhält, kehrt auch der jetzt philosophisch-soziologische geschulte Karl an die Lahn zurück. Das Jahr 1972 schreiben wir da, die Wogen von einst haben sich längst geglättet. Karl nimmt Lehraufträge am Fachbereich für Philosophie an und promoviert ein weiteres Mal, diesmal über den österreichischen Soziologen Ernst Toppitsch. Er engagiert sich gegen den radikalen Erlass und im Hessischen Komitee gegen Berufsverbote. Fotografien in seinem Arbeitszimmer zeugen von der Zeit, als sich Karl noch als Marxist verstand. Eine ganze Reihe von Porträts deutet aber auch an, dass der Marxismus von einst, einem weltlichen, wohl auch etwas eklektischen Humanismus gewichen ist. Hegel und Bertha von Suttner blicken uns entgegen. Einstein, Spinoza, Russell, Brecht, aber auch Luther. Nur der Junge, nicht der alte Antisemit. Karl sieht es heute als seine, überhaupt als Aufgabe einer humanistischen Philosophie, eine Reihe von disparaten Einsichten in eine konsistente Form zu bringen. Eine solche Philosophie soll helfen, eine humanistische Lebenskunst zu entwickeln. Dass sie sich dabei aus ganz unterschiedlichen Quellen speist, ist nur ein Indiz dafür, dass Humanismus nicht dogmatisch verengt gedacht werden darf, sondern dass er im Gegenteil aus Neugier und Offenheit heraus entsteht. Eine genauere Vorstellung davon mag ein Buch geben, an dem Karl gerade arbeitet. Ein Humanismus-Brevier soll es werden. Eine kurze Darstellung dessen, wie der Philosoph Humanismus versteht und wie dieser dazu beitragen kann, sich den außergewöhnlichen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. 2021 soll das Buch erscheinen. Grund zu feiern hätte Joachim Karl aber auch so. 80 Jahre alt wird er im Mai und gefeiert wird natürlich in Marburg.